herzlich willkommen zur Ringverlesung. Sehr geehrte Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen zweiten Veranstaltung. Wir sind letzte Woche gestartet mit der Auftaktveranstaltung, mit einem einführenden Vortrag und einem Podium und haben versucht, einen ersten übergreifenden Blick auf dieses doch sehr große Themenfeld zu werfen. Heute beginnen wir mit dem ersten Block der Ringvorlesung, der unter der Überschrift Bedrohung steht und insgesamt 6 Vorträge umfassen wird. Der heutige Vortrag fokussiert auf das Thema Sprache und extreme Rechte, ein Thema, das wir letzte Woche schon in verschiedenen Facetten angesprochen haben und deshalb heute gut an die letzte Woche anknüpfen können. Bevor ich Ihnen den heutigen Referenten vorstelle, möchte ich noch einen Hinweis geben zur anschließenden Diskussion. Wenn Zoom dann freigeschaltet ist und Sie sich auf diesen Weg einwählen, sehen Sie unten am Bildschirm einen Button, der nennt sich F und A, Fragen und Antworten. Dort können Sie dann gerne auch schon während des Vortrags Ihre Fragen und Anmerkungen eintragen, die wir dann im Anschluss an den Vortrag behandeln werden. Nun möchte ich Ihnen den heutigen Referenten vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Albert Busch. Herr Busch ist germanistischer Linguist und seit rund 25 Jahren an der Universität Göttingen. Er beschäftigt sich mit Fragen der Sprachverwendung und der Wissenskommunikation, insbesondere in den Feldern der Fremdsprachenforschung. Er beschäftigt sich mit Themen wie Expertinnen- und Laienkommunikation, beispielsweise in Medizin und Informatik, mit Wirtschaftskommunikation und vor allem auch damit, was kommunikativ in Diskursen geschieht. Herr Busch ist seit inzwischen fast 10 Jahren auch Studiendekan der Philosophischen Fakultät, also auch sehr stark im Bereich Studium und Lehre unterwegs. Und auch in diesem Feld beschäftigt er sich mit dem Thema Sprache. Er hat in der Lehre jetzt schon seit mehreren Jahren in der Zusammenarbeit mit Studierenden Fragen bearbeitet im Feld Sprache und Diskriminierung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus. Also viele Anknüpfungspunkte an das heutige Thema Sprache und extreme Rechte. Herzlich willkommen, Herr Busch. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und sind gespannt. Sie haben jetzt das Wort.
Vielen Dank, Frau Hein. Kleine, winzige Korrektur, es sind die Fachsprachen, mit denen ich mich beschäftige, nicht so sehr die Fremdsprachen. Ich freue mich, dass Sie alle heute hier dabei sind. Und heute geht es um die sprachliche Seite und die Ziele extrem rechter Kommunikation. So etwas untersucht eine Disziplin, die den Namen Politolinguistik trägt, aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Und hierzu möchte ich der folgenden Frage nachgehen: Was entsteht, wenn Rechtspopulismus, extreme Rechte und eine dafür empfängliche Mentalität in der Mitte der Gesellschaft aufeinandertreffen? Es entsteht ein Klima der Abwertung, des Hasses und der Gewalt, wie wir täglich sehen können. Zum Weiteren schalte ich jetzt kurz die Präsentation frei. Dieses Klima der Abwertung und des Hasses, dieses Klima entsteht bevorzugt in sozialen Netzwerken. Das hat Julia Ebner unlängst einmal ausgewertet und dazu ein Buch veröffentlicht. Sie hat die Sprache in rechtsextremistischen Gruppen im Internet untersucht. Und sie kommt zu dem Schluss: Die Masse von widerwärtigem Content, auf den ich gestoßen bin, war ernüchternd. Oberflächlich betrachtet haben die Gruppierungen wenig gemeinsam. Aber ihre interne Funktionsweise ist doch sehr ähnlich. Ihre Anführer generieren geschützte soziale Blasen, in denen sie zu antisozialem Verhalten im Rest der Welt aufrufen. und ihre Mitglieder verbreiten rund um den Globus antiglobalistische Ideologien und nutzen hochmoderne Technik, um ihre antimodernen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Und wie Sie sehen, beschreibt Ebner ein strategisches Muster, ein Vorgehensmuster, das beginnt mit der Rekrutierung und Sozialisierung. Es geht weiter in die konkrete Kommunikation, das ist das, was uns heute am meisten beschäftigen wird. Und da geht es dann auch um Schlagworte wie Informationsschlachtfeld, Informationskrieg. Dazu kommt eine Vernetzung, die immer umfangreicher wird in verschiedenen Milieus, Mobilisierung und Angriff. Wie kann es denn sein, dass solche Strategien so viel Erfolg bei so vielen Menschen haben? Der Gründungsdirektor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld beleuchtet den Hintergrund dafür in seinem Buch und gibt folgende dreiteilige Antwort. Zunächst einmal sagt er zum Hintergrund, autoritärer Kapitalismus, Desintegration und Demokratieentleerung haben bei Teilen der Bevölkerung tiefe Spuren hinterlassen. Eine Verunsicherung, von denen man ahnt, dass man sie täglich anschauen kann. Und er sagt weiter, ein zunehmend autoritärer Kapitalismus verstärkt soziale Desintegrationsprozesse in westlichen Gesellschaften, erzeugt zerstörerischen Druck auf liberale Demokratien und befördert autoritäre Bewegungen, Parteien und Regime. Und als drittes nennt er die Abstiegsangst. Und er sieht für all das, was auch im Bereich dieser Form von Sprache, dieses Klima des Hasses geschieht, den Hintergrund dafür sieht er in der Abstiegsangst. Und vor diesem Hintergrund entsteht als Vorbereitungsinstanz für politische Gewalttaten eine Sprache. Eine Sprache, die Hate Speech zu nennen, wir uns angewöhnt haben. Diese Sprache ist uns wohl bekannt. Sie dringt medial verstärkt in die Mitte der Gesellschaft vor und sie macht vormals Inakzeptables alltäglich. Der Sprachwissenschaftler Thomas Nier spricht hier von der Trias Themenverschiebung, Akzentverschiebung und Konsensverschiebung. Und diese Verschiebung geht nicht nach rechts, sie geht direkt in die Mitte. Darauf zielt rechte Sprache mit alten und bekannten Mechanismen und Techniken im Gewand neuer Medialität. Wendet man sich gegen sie, verstärkt man sie. Spricht man über sie, verstärkt man sie. Skandalisiert man sie, verstärkt man sie. Wie genau funktioniert das und was kann man tun? Der Romanist und Chronist Viktor Klemperer, der die Shoah überlebt und die Facetten der Existenz als Opfer des Nationalsozialismus so erlebbar beschrieben hat, die Existenz also in einer Gesellschaft, die bereit war, Diskriminierung und Gewalt in ihr Zentrum zu lassen, in einer Gesellschaft, die der Historiker Götz Ali als jederzeit mehrheitsfähige Zustimmungsdiktatur etikettiert hat. Dieser Viktor Klemperer schreibt, was war das stärkste Propagandamittel der Hitlerwahl? Waren es Goebbels oder Hitlers Einzelreden, ihre Ausführungen zu dem oder jenem Gegenstand? Ihre Hetze gegen das Judentum, gegen den Bolschewismus? Fraglos nicht. Denn vieles blieb von der Masse unverstanden oder langweilte sie in seinen ewigen Wiederholungen. Die stärkste Wirkung, so Klemperer, wurde nicht durch Einzelreden ausgeübt, auch nicht durch Artikel oder Flugblätter, durch Plakate oder Fahnen. Sie wurde durch nichts erzielt, was man mit bewusstem Denken oder bewusstem Fühlen in sich aufnehmen musste. Klemperer benennt damit früh eine Form dessen, was wir sprachwissenschaftlich Framing nennen. Benennt also die Tatsache, dass Wörter in unseren Köpfen Bedeutungsrahmen und Bewertungskonzepte aktivieren und hervorrufen, die dann ihrerseits die Wahrnehmung und Bewertung beeinflussen. Pardon. In Klemperers Formulierung heißt das, der Narzissmus geht in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden. Soweit Klemperer. Und heute? Heute konstatiert der Journalist Daniel Bax zur Sprache der Rechtspopulisten, ihre Suggestionskraft liegt darin, dass sie meist eine einfache, alltägliche und leicht verständliche Sprache sprechen. Ihre simplen Botschaften hämmern sie ihrem Publikum gerne in ständiger Wiederholung ein. Und die Augsburger Allgemeine Zeitung stellte schon 2016 fest, rechte Slogans sickern in den Alltag. Und sie zitiert linguistische Erkenntnisse, so etwa den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic, der betont, dass Politiker sich dieser Sprache bewusst bedienen, um den Diskurs nach rechts zu verschieben, auch um die eigenen Positionen eher als Mitte erscheinen zu lassen. Auch Heidrun Kemper vom Institut für Deutsche Sprache analysiert die Sprache aus diesem Bereich, konkret die Sprache der Anhänger von AfD und Pegida in sozialen Netzwerken. Und sie konstatiert, die Aussagen von Anhängern der AfD oder Pegida haben große Nähe zur NS-Sprache und auch zur NS-Wirklichkeit. Und die Insider-Perspektive hierzu mit Blick auf Populisten liefert uns Stefan Petzner, der ehemalige Chefstratege und Kampagnenmacher des damals erfolgreichen Rechtspopulisten Jörg Haider, wenn er betont, die Sprache der Populisten ist häufig gewaltbeladen, hetzerisch und kriegerisch. Dabei versuchen sie auch, ihre rhetorischen Kampfbegriffe schleichend in den gängigen öffentlichen politischen Diskurs einzuschleusen. So zeichnen sie im Zusammenhang mit der Migrationsbewegung fortwährend sprachliche Bilder von einer Flüchtlingswelle, Asylantenflut oder Kriminalitätsexplosion, während sie bei der Debatte um muslimische Zuwanderer wiederum nicht zwischen den Begriffen Islam und Islamismus unterscheiden, sondern indem sie den Bedeutungsunterschied verwischen. Dies zu untersuchen, ist seit langem auch Aufgabe der Sprachwissenschaft. Und wie sehr sprachwissenschaftliche, politolinguistische Techniken und Erkenntnisse inzwischen auch von Gerichten einbezogen werden, zeigt das folgende Beispiel aus dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Dessen zweiter Strafsenat musste in einem Revisionsverfahren darüber befinden, ob der Freispruch eines 33-Jährigen rechtsfehlerhaft erfolgt ist, wie es in der Pressemitteilung vom 15. August 2000 heißt. Ich zitiere weiter aus dieser Pressemitteilung. Dort heißt es, der Angeklagte, der damals Beigeordneter im Gemeindevorstand einer Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis und Mitglied der Jungen Nationaldemokraten war, äußerte in seiner Rede vor zum Teil paramilitärisch gekleideten Männern unter anderem, statt Millionen von deutscher Arbeit erwirtschafteter deutscher Mark in die biologische Explosion afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Völker zu stecken oder eine Invasion unseres Volkes mit Sozialparasiten zu finanzieren, hat der Staat erheblich mehr finanzielle Mittel und organisatorische Anstrengungen in die Förderung deutscher Familien zu investieren. Zitat Ende. Das Amtsgericht Dillenburg verurteilte den 33-Jährigen wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50, damals noch D-Mark. Bei dieser Äußerung also handelt es sich um strafbare Volksverhetzung. Strafbare Volksverhetzung, die wesentliche Merkmale rechter Sprache enthält, die das globale Ziel der Abwertung bestimmter Gruppen sprachlich realisiert. Soweit, so gut. Aber dann geschah Folgendes. Auf die Berufung des Angeklagten hin hob das Landgericht Limburg die Verurteilung auf und sprach den Angeklagten mit der Begründung frei, die Äußerung stelle keinen Angriff auf die Menschenwürde anderer dar. Und es führt groteskerweise aus, durch die Bezeichnung Sozialparasiten würden die betroffenen Ausländer nicht als menschlich unterwertig dargestellt. Eine sehr bemerkenswerte Bewertung, die nicht nur linguistisch zu beanstanden ist, da die Schmarotzer-Metaphorik ja gerade das kommunikative Ziel verfolgt, oder linguistisch gesprochen die direktiv-appellative Illokution hat, die bezeichnete Gruppe abzuwerten, zu suggerieren, sie sei verglichen mit einer anderen Gruppe weniger wert und ernähre sich auf deren Kosten. Sie realisiert also überdeutlich und dennoch für die hier beteiligten Juristen offenbar nicht erkennbar eine Vorstellung der Ungleichwertigkeit. Überdies sind die sprach- und sozialhistorisch belegten Verwendungsweisen und Kontexte solcher Abwertungsmetaphorik präzise belegt. Dementsprechend wurde auch nach einer weiteren Revision das freisprechende Urteil aufgehoben und der Senat kam zu dem Schluss, das Landgericht habe bei zutreffender rechtlicher Würdigung zur Annahme eines Angriffs auf die Menschenwürde und damit zu einer Verurteilung des Angeklagten wegen Volksverhetzung kommen müssen. Und nun folgt eine lupenrein sprachanalytische Begründung, die auch ein gutes Beispiel für das Beschreiben der Wirkungsweise abwertender Metaphorik ist. Hier heißt es, der Begriff Parasit bezeichnet tierische oder pflanzliche Schädlinge, die aus dem Zusammenleben mit anderen Lebewesen einseitig Nutzen zögen, sich schädigten oder auch Krankheiten hervorrufen. Die Bezeichnung der betreffenden Bevölkerungsgruppe als Sozialparasiten knüpfe daran an, dass diese Menschen auf Kosten der Bundesrepublik Deutschland im Inland lebten, ohne ihrerseits Gegenleistungen zu erbringen. Diesem Begriff hafte nach dem objektiven Sinngehalt in der betreffenden Situation ein deutlich erkennbares, erhebliches Unwerturteil an. Der Parasit sei gerade kein menschliches Wesen, sondern ein tierischer oder pflanzlicher Schädling. Und das geht hier noch weiter. Zu einem späteren Zeitpunkt fügt das Gericht dann eine sprachverwendungshistorische Begründungslinie an und betont, es sei auch zu berücksichtigen, dass der Begriff Parasit schon deshalb eine ganz besondere Bedeutung habe, weil er in der Vergangenheit bereits gegenüber Juden und ich füge hinzu gegenüber vielen anderen diskriminierten Gruppen in böswillig verächtlich machender Weise verwendet worden sei. Die Äußerung sei geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die öffentliche Rechtssicherheit zu erschüttern, zumal die Tat in recht kurzem Zusammenhang mit der von Ausschreitungen und Mordanschlägen gegen Asylbewerber geführten Asyldebatte erfolgt sei. Sprachwissenschaftlich betrachtet wird hier zutreffend argumentiert, der Projektionscharakter der Metapher klar beschrieben, sein kontextuelles, diskursives und adressatenbezogenes Potenzial sichtbar gemacht, die sprachgeschichtliche Dimension benannt und, besonders wichtig, der Zusammenhang von Sprache und Gewalt eindeutig expliziert. Ein Zusammenhang, der gestützt wird durch die sogenannte deontische Bedeutung der Parasitenmetapher. Das ist eine Sollensbedeutung, eine auffordernde Bedeutung von Wörtern und Syntagmen, die sprecherseitig die Adressaten zu Handlungen auffordert. Denn was man mit Parasiten, Unkraut, Schädlingen und dergleichen machen soll, das liegt auf der Hand. Die Forderung nach Vernichtung und Ausrottung muss nicht ausgesprochen werden. Eine solche Äußerung, deren Strafbarkeit oder Nichtstrafbarkeit uneinheitlich gesehen worden ist, markiert die Grenze eines diskursiven Raumes, eines Diskursraums rechter Sprache, auf dessen anderer Seite vielleicht harmloser wirkende Äußerungen stehen könnten, wie etwa die Migration sei die Mutter aller Probleme. Sie erinnern sich an unseren heutigen Innenminister Horst Seehofer. Insgesamt befinden wir uns hier mit solchen Äußerungen in einem Diskursspektrum und damit in einem Feld semantischer Kämpfe, Kämpfe, die nach bekannten Regeln funktionieren. Hier arbeiten strategische Akteurinnen der radikalen Rechte gezielt daran, die Grenzen sowohl zum Konservatismus als auch zu den Linken zu verwischen, wie es Küpperzig und Krause in der 2019 erschienenen Studie mit dem Titel Verlorene Mitte, feindselige Zustände formulieren. Diese Studie ist sehr bekannt geworden, auch unter dem Titel Die Mitte-Studie. Oder wie es der Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich Detering schon klar benannt hat, es geht den Verursachern solch diskursiver semantischer Kämpfe nicht um argumentative Überlegenheit, sondern um die Erschließung und Besetzung diskursiver Felder. Wenn man also Gegenkommunikation, man spricht ja auch von Counterspeech, entwickeln möchte, muss man hier ansetzen und sich vor allem die Funktionen rechter Rede ins Gedächtnis rufen. Am Beispiel der Kategorie der Schlagworte wird das besonders deutlich. Schlagwörter, Wörter wie Waffen, so sagt es der Sprachwissenschaftler Thomas Lear, sind programmgeladene Wörter. Ihre wichtigsten Funktionen bei der Besetzung diskursiver Felder sind, wie Sie oben links sehen, die Delegitimierung der Gegnerposition und die Legitimierung der eigenen Position. Sie sollen, unten links, das Denken und Fühlen der Rezipienten beeinflussen und sie sollen emotionalisieren. Sie sollen, oben rechts, Forderungen und Programme unters Volk bringen, also Realität konstruieren. Und sie möglichst auf ein Wort oder eine Phrase komprimieren. Und das müssen keine sachlich gefestigten Programme sein. Da reicht mitunter auch der Hinweis auf, sagen wir, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner. So die AfD-Vorsitzende Alice Weidel am 15. Mai 2018 immerhin im Deutschen Bundestag. All das fließt ein in die wichtigste Strategie. Und das ist die Abwertung der anderen. Die Abwertung der anderen geschieht mit Hilfe einer Ideologie der Ungleichwertigkeit und mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. So haben es ja Großzig und Krause an verschiedenen Stellen auch dargestellt. Und sie bezieht sich auf Minderheiten und deren vorgebliche Ungleichwertigkeit, die aber so lange nicht existiert, bis sie diskursiv, also mit Hilfe diskriminierender Rede, konstituiert wird. Großzig und Krause haben auch einmal empirisch untersucht, welchen Gruppen bevorzugt diese Diskriminierung aufgezwungen wird. Die repräsentativen Ergebnisse sehen Sie hier. Wie man sieht, umfasst das diskriminierende Kommunikationsgefüge lauter Bekanntes. Also Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und die Abwertung von Menschen, die Asyl suchen, ebenso wie von Sinti und Roma. Es umfasst die Abwertung von Menschen mit religiösen Überzeugungen wie das Judentum, den Islam, realisiert also Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Einbezogen ist auch die Herabsetzung von Menschen mit anderem Geschlecht oder einer anderen sexuellen Orientierung, sowie von Menschen, die obdachlos oder arbeitslos sind. Daneben umfasst das Konzept, wie die Autoren betonen, auch ganz allgemein die Abwertung von allen, die neu hinzugekommen sind. Sie realisieren also etablierten Vorrechte als Prototyp des Vorurteils. Übergreifend konstatiert das Autorenteam die repräsentativ ermittelten Befunde. Wenn Sie sagen, die Ideologie der Ungleichwertigkeit stellt den gemeinsamen Kern aller Abwertungen von Gruppen dar. Die Ideologie der Ungleichwertigkeit stellt die prinzipielle Gleichwertigkeit von Gruppen oder Menschen, die Mitglieder von Gruppen sind, in Frage. Menschen werden so einer ausschließenden Bewertung ausgesetzt. Sie sind mit Ungleichheitssemantiken konfrontiert, die im Gegensatz zu graduellen Klassifikationen solche kategorialer Natur erzeugen. Abwertung von Gruppen mit Hilfe von Ungleichheitssemantiken und mit Hilfe von Stereotypen. Also, das Individuum wird mithilfe solcher Sprachstrategien damit depersonalisiert, aus seiner Individualität herausgebrochen und kollektiviert, also zum Exemplar einer Gruppe gemacht, deren meist abwertende Eigenschaften ihm samt und sonders zugeschrieben werden. So werden diese Ungleichheitssemantiken in rassistischen Zuschreibungen besonders deutlich oder, wie es der Soziologe Achim Bühl formuliert, in Deutungen, die im Kontext des Konstrukts von Wir-Gruppe und Fremdgruppe Macht- und Herrschaftsstrukturen bzw. Interessen spiegeln und narrativ verfestigen. Abwertung als Machtstrategie also. Diese narrativen Verfestigungen in Gestalt von Ungleichheitssemantiken stellen die kommunikative Realisierung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dar. Und sie stellt, wie die Mitte-Studie belegt, die Schnittmenge dar zwischen rechtspopulistischen Einstellungen, rechtsextremen Orientierungen und neurechter Mentalität. Auch ist frappierend, wie diese Ungleichheitssemantiken und ihre Opfergruppen zu den Opfergruppen von Gewalttaten in diesem, unserem Lande passen, die das Landeskriminalamt Niedersachsen ermittelt hat. Diskurs und Gewalt sind hier aufs Engste verknüpft. Und dieser Konnex von Abwertung und Gewalt ist auch empirisch repräsentativ belegt, wie Zick, Berghahn und Mokros hervorheben, wenn sie sagen, die Ergebnisse zeigen insgesamt, wie klar und deutlich die Zustimmung zu menschenfeindlichen Vorurteilen in der Mitte-Studie mit Gewaltbilligung und Bereitschaft einhergeht und die Feindseligkeit dementsprechend nicht einzig in den Meinungen von Menschen verbleibt. Sprache und Gewalt hängen also zusammen. Und wie? Wie hängen Sprache und Gewalt zusammen? In unseren Seminaren haben wir auch den Sprache-Gewalt-Konnex untersucht und ein Analysesystem herausentwickelt und herausgearbeitet, um das Muster Sprache-Gewalt immer da untersuchen zu können, wo es verwendet wird. Das Globalziel rechter Rede ist die Abwertung der anderen zum eigenen Vorteil. Sprache ist Gewalt. So der erste Punkt. Kann denn Sprache selbst Gewalt sein? Die Philosophin Judith Butler sagt ja. In ihrem Buch Hass spricht, betont sie, einige Formen rassistischer Beschimpfung rufen auch physische Symptome hervor, die das Opfer zeitweise außer Gefecht setzen. Und die Berliner Philosophin Sibylle Krämer führt weiter, gewaltförmige Rede zielt darauf, den Angeredeten nicht mehr als Dialogpartner anzuerkennen, der gleich ist. Das Personsein des anderen wird in der verletzenden Rede in Frage gestellt, gar aberkannt. So ist die Kommunikation dann nicht mehr ein Medium von Verständigung, sondern wird zum Instrument von Degradierung, Abwertung und Ausschluss. Mit Sprache kann man natürlich auch zur Gewalt aufrufen. So zum Beispiel, wenn ein 41-jähriger Kfz-Mechaniker auf Facebook schreibt, also für diese abartigen Worte vom Verbrecher Gabriel, der damals Minister war, gehört dieser standrechtlich erschossen. 3 Ausrufezeichen. Dieser Assi ist weit schlimmer als die Nazis. 2 Ausrufezeichen. Oder auch, wenn Pegida-Organisatorin Tatjana Festerlin schon 2016 sagte, wenn die Mehrheit der Bevölkerung noch klar bei Verstand wäre, dann würde sie zu Mistgabeln greifen und diese volksverratenden, volksverhetzenden Eliten aus den Parlamenten, aus den Gerichten, aus den Kirchen und aus den Pressehäusern. Zitat Ende. Und als geradezu spielerisch anmutende Collage begegnet uns ein Post in einem Forum, in dem jemand unter Pseudonym schreibt, linksgrün versifft geheuchelte Umweltlogik, und er fügt an, wenn die Grünen eine andere Art Weihnachtsbaum wünschen, würde mir eine Eiche einfallen, eine mit starken und tragfähigen Ästen behängt, mit Lametta aus Hanfseil. Dazu eine Abbildung eines Seils mit Link zu einem Online-Händler. Expliziter geht es kaum. Diese Liste lässt sich fortsetzen, insbesondere durch Gewaltaufrufe gegen Menschen, die sich für Pluralismus und Demokratie einsetzen, online, offline, Tag für Tag. Soweit das Explizite. Die impliziten Aufrufmöglichkeiten haben wir mit dem Deontischen, dem Aufforderungspotenzial der Parasiten- und Schädlingsmetaphorik schon angesprochen. Zurück zu unserer Checkliste. Gewalt als Mittel der Politik, das wünscht sich so manche. Sehr weitgehend wünscht sich das zum Beispiel der AfD-Politiker Bernd oder was Björn Höcke, wenn er in einem Print-Interview folgendes Szenario entwirft und unterstreicht, dass es notwendig sei, ich zitiere, das inhumane Projekt einer Migrationsgesellschaft zu stoppen. Und bei dem wird man, so fürchte ich, so sagt Höcke, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit, wie es Peter Sloterdijk nannte, herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Ich, so betont Höcke, bin sicher, dass egal wie schlimm die Verhältnisse sich auch entwickeln mögen, am Ende noch genug Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach und nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Und Höcke führt weiter, wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt, denn die größten Probleme von heute sind ja anzulassen. Zitat Ende. Als Relativierung und Verschleierung von Gewalt, so der nächste Punkt, mit einem impliziten Aufruf zur Gewalt, darf man auch Alexander Gaulands Eichsfelder Entsorgungsaufruf werten, der ja an vielen Stellen schon zutreffend analysiert worden ist. Hier sollte eine Politikerin im Eichsfeld entsorgt werden. Wie genau werden Abwertung der anderen und Gewalt mit Hilfe von Sprache realisiert? Hier gibt es viele Strategien, wie zum Beispiel das Benutzen von Schlagwörtern, beispielsweise Volksverräter oder Metaphern. Das Verteidigen und Besetzen von Begriffen, etwa beim Streit um das Lexem Volk, dessen semantische Vagheit und Abstraktheit ermöglicht ja die bewusste Vertauschung von Demos und Ethnos. Beides bedeutet ja Volk, Demos eher das Staatsvolk, Ethnos eher auch die Abstammungsgemeinschaft. Und durch das Umdeuten wird dann aus der konkreten Demokratie eine fiktive Ethnokratie, wie es der Soziologe Armin Nasseri mit Bezug auf das Buch des Soziologen Emmerich K. Francis Ethnos und Demos betont hat. Oder auch nicht-lexikalische Strategien spielen eine Rolle. Das ist so etwas wie das Begrenzen von Redezeiten, Gegner totschweigen oder niederbrüllen und das Benutzen einschlägiger Symbolik, einschließlich zugehöriger Gewalttaten. Weitere Mittel der Abwertung sind feste Topoi im Sinne fixierter interner Argumentationsmuster. Nicht nur die Amadeo-Antonio-Stiftung nennt hier zu Recht und vielfach belegt, wie Sie auf der rechten Seite sehen, das Muster der Gleichsetzung, also etwa Juden gleich Israel, Schwarz gleich Afrika. Die Verschwörung, da kennen wir nun viele, ich zitiere zwei aus Verschwörungsforen. Da heißt es einmal, Zitat, Deutsch-Englisch, der Juden-USA-Plan auch nach dem Krieg war und ist, die Deutschen vollkommen auszurotten. 4 Ausrufezeichen. Zitat Ende. Oder die Verzerrung. Ich zitiere auch hier aus einem rassistisch-populistischen Forum. Dort heißt es, Zitat, die Zeichen stehen ganz klar für den Weg in den fanatischen Islam-Pseudo-Ökokommunismus. Beschleunigter Geburten-Dschihad, Vorbereitung auf Enteignungen, Vernichtung der deutschen Industrie- und Energiewirtschaft, Herrschaft des Unrechts, Verblendung und Verblödung der Jugend und so weiter und so weiter. Zitat Ende. Einen weiteren Topos nenne ich, das ist der Wir-Ihr-Topos, den ich schon mehrfach angesprochen habe. Er stellt eine grundlegende Spaltungspraxis dar, mit deren Hilfe gesellschaftliche Gruppen zum Wir oder Ihr konfiguriert werden. Dabei werden standardmäßig die Diskurstechniken der diskriminierenden Depersonalisierung, der Kollektivierung und Generalisierung verwendet. Im Falle rassistischer Wir-Ihr-Kontradiktionen ergänzt durch klassische Rassifizierungstechnik. Diese können sich auf Körper und Kultur ebenso beziehen wie auf Sozialität und Sexualität. Und sie können, wie bei der Schädlingsmetaphorik, der Fremdgruppe gleich das Menschsein absprechen. Ein Mitglied der Klasse der anderen erscheint dann, wie es der oben schon genannte Soziologe Achim Bühl formuliert hat und zusammenfasst, in tierischer Gestalt als Bestie, als Teufel, als Kannibale, als Vampir oder gar als Ungeziefer, das es zu zertreten gibt. Auch gibt es die Normalisierung bestehender Diskriminierung nach dem Muster, die X sind ja selbst schuld. Hinzuzufügen wäre noch einiges, insbesondere auch die Täter-Opfer-Umkehr. Ein bemerkenswert infames Beispiel dafür hat, ausweislich des Spiegel 51 2015, Armin Paul Hampel geliefert, der ehemalige AfD-Landesvorsitzende hier in Niedersachsen. Wenn er sagte, ich will das auf keinen Fall herunterspielen, aber es ist doch klar, dass ein guter Teil dieser angeblichen Brandanschläge von den Flüchtlingen selbst kommt, meist aus Unkenntnis der Technik. Mal ehrlich, viele von ihnen dürften es gewohnt sein, in ihren Heimatländern daheim Feuer zu machen. Zynischer geht es nicht. Warum aber ist das alles so kompatibel mit populistischen Strategien? Warum kommt das so gut an? In einem Seminar haben wir auch dies einmal angeschaut, und zwar auch aus Sicht der populistisch rechten Agitation und aus dieser Perspektive zusammengestellt. Die Perspektive also umgekehrt, wie also wird man ein guter Populist oder vielleicht auch ein guter Antipopulisten-Populist? Hier der kleine Populisten-Machiavelli. Als erstes ist wichtig, realisiere. Populismus ist eine Strategie zum Machterwerb, so schreibt es die Soziologin Karin Priester. Populismus ist ein Relationsbegriff, Ein Relationsbegriff von dürrer Gestalt. Der Politikwissenschaftler Paul Taggart definiert den Populismus als inhärent unvollständig. Er habe, so Taggart, ein leeres Herz, was seine Schwäche, aber auch seine Flexibilität ausmacht. Als zyklisches Phänomen, das oft mit einem Chamäleon verglichen wird, passt er sich permanent neuen Bezugssystemen an und setzt sich zu ihnen in eine Anti-Beziehung. Das gilt natürlich für Populisten aller politischen Richtungen. Der nächste Punkt: verspricht schnelle, einfache Antworten auf komplexe Fragen. Appelliere an das ideologische Bauchgefühl. Dessen Bedeutung haben Daniel Bax und der Soziologe Didier Eribon betont. Und differenziere nicht, lüge, wo es deinen Zwecken dient. Dazu gehören manipulierte Videos, gefälschte Plakate oder Trolle, ebenso wie Desinformation über Fake-Accounts in Social Media. Und emotionalisiere, bring die Seele zum Kochen. Schaffe das Bierzelt, wo immer du kommunizierst. Und polarisiere und diffamiere. Die sind schlechter als wir. Und wir sind die anderen, ganz besonders Minderheiten, wie Einwanderer, Flüchtlinge, Muslime, Juden, Roma und Homosexuelle und natürlich, wie Daniel Bax schreibt, kosmopolitische Intellektuelle, Feministinnen, kritische Journalisten und Menschenrechtler, all diese werden diffamiert als Teile der angeblichen Eliten, die sich dem Volk entfremdet haben. Auch ein urban-moderner Lebensstil gehört zum rechtspopulistischen Feind. Das wird zum Beispiel deutlich an der Äußerung von Polens Ex-Minister Witold Waszczykowski, der einmal erklärte, seine Regierung wende sich gegen eine Welt aus Radfahrern und Vegetariern, die nur noch auf erneuerbare Energien setzten und gegen jede Form der Religion kämpften. Nächster Punkt: verspricht deiner Gruppe Vorteile. Nicht nur bei Götz Ali darf man nachlesen, wie das im Nationalsozialismus funktioniert hat. Berufe dich auf den gesunden Menschenverstand. Denn den hat keiner, den du ihm nicht zuschreibst. Und so musst du dich auch nicht mit Fakten oder Tatsachen aufhalten. Und finde Follower. Am besten so 1 bis 2 Millionen. Dann brauchst du die unabhängigen Medien nicht mehr und du kannst sie beschimpfen. 1 Million ist gut zu erreichen. Du musst nur genug Versprechungen machen und die richtigen Feindbilder adressieren. Denn wie schon Bundespräsident Steinmeier im Juni 2018 in einem Interview sagte, Menschen lieben ihre Feindbilder. Das macht den Alltag übersichtlich. Und keine Sorge, es muss auch nicht alles substanziell sein, was Sie posten. Hauptsache, es wird angeklickt. Denn auch Wut und Streit erhöhen die Klickzahl auf Websites und alles, was klickt, ist in der neuen Logik des digitalen Aufmerksamkeitssports gut. So schreibt es der Spiegel 2019. Ein ganz wichtiger Punkt: finde oder konstruiere, wenn du ein guter Populist werden willst, eine Wirtsideologie. So hat es die Soziologin Karin Priester formuliert und landet damit selber in der Schädlingsmetapher. Denn der Populismus ist, wie die einschlägige Forschung ausweist, eine dünne Ideologie. Er hat außer Stereotypen und Vorurteilen nichts Substanzielles und keine Problemlösungen zu bieten. Er muss sich inhaltlich irgendwo anhängen. Im Anti-Gestus, Anti-Euro, Anti-EU, Anti-Flüchtlinge und so weiter. Und auch hier wieder, werte die anderen ab. Mit Sprache, mit institutioneller Macht, wo du sie erringen kannst und mit Hilfe von Feinden, die ebenfalls sprachlich konstruiert sind, wie Bernhard Pörksen das sehr schön gezeigt hat. Was kann man nun tun gegen solche Sprachstrategien, die ja insbesondere auch im digitalen medialen Raum höchste Wirkung zeigen? Einige Grundperspektiven können wir alle beherzigen. So wie diese Top 10 des Counter-Speech. Erstens, beteilige dich am Diskurs, bringe demokratische Perspektiven sachlich ein. Finde die Fakten und betone sie. Lass dich auf keinen Fall provozieren. Hör zu, reagiere nicht mechanisch. Klares Abgrenzen ist wichtig, aber nicht ausgrenzen. Das ist genauso wichtig. Lass nichts unwidersprochen stehen, schon gar nicht online. Aber sparsam zitieren, um nicht über Zitate die Propaganda der Gegenseite weiter zu transportieren und zu verstärken. Und Punkt 4, sehr wichtig, don't feed the troll. Den Troll nicht füttern. Trolle wollen Diskussionen und Emotionen. Sie wollen, dass andere Personen im Netz emotional reagieren. Aber zur Trollkommunikation hat Aaron Huertas alles gesagt, wenn er betont: Mit einem Troll zu argumentieren, ist wie ein Ringkampf mit einem Schwein. Beide werden dreckig, aber dem Schwein macht Spaß. Punkt 5, stelle die eigene Wertewelt positiv ins Zentrum. Nicht nur gegen die anderen argumentieren, sondern das eigene Wertesystem positiv sichtbar machen oder populär formuliert, machen wir Demokratie und Pluralismus sexy. Gib ihnen keinen Opferstatus, so die sechste Regel, denn rechte Populisten sind oft sehr weinerlich. Die bösen Systemvertreter sind gegen sie. 7, erzähle Gegengeschichten. Positives Storytelling ist wichtig. Das Marketing weiß das ganz genau, also erzählen wir die positiven Counterstories. Und Punkt 8, ausgesprochen entscheidend, aktiviere nicht die Gegnerframes. Die Kognitionswissenschaft zeigt, wie etwa Elisabeth Wehling und George Lakoff betonen, dass man Frames, also Bedeutungen und Zuschreibungen in unseren Köpfen, in unseren Gehirnen nicht negieren kann. Man kann also nicht über die Gruppe der Xe und eine Zuschreibung sprechen, ohne diesen X-Frame mit dieser Zuschreibung zu aktualisieren. Eine Idee sprachlich zu negieren, so Elisabeth Wehling, bedeutet, sie im Gedächtnis des Hörers und Lesers zu aktivieren und sie im Gehirn zu festigen. Wir erreichen damit also das Gegenteil dessen, was wir eigentlich vorhaben. Die Gesamtheit solcher Frames bildet einmal physisch verfestigt und als Social Cognition etabliert so etwas wie unser kognitives Unbewusstes, den Common Sense. Und vielleicht werden so die Gegnerbedeutungen in der Sprachtheorie des Sprachphilosophen Hilary Putnam zu stereotypen Elementen der jeweiligen Wortbedeutung und der Gruppenbezeichnung. Der 9. Punkt, teile nicht die Links. Auf keinen Fall die Links verbreiten, allenfalls vielleicht Screenshots. Gilt kategorisch. Jeder Klick und jeder Nicht-Klick zählt. Punkt 10, für mich besonders wichtig, Humor hilft. Auch gegen Wutbürgersolidarisierung, so wie etwa der Spiegelredakteur Hasnain Kasim in seinem Buch Post von Karl-Heinz, wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte, die Dümmlichkeit so mancher Wutbürger-Mail aufs Schönste bloßstellt. Ich fasse also zusammen. Der Zusammenhang von Sprache und Abwertung bei rechter Rede besteht darin, dass sie eine Form von Schlichtkommunikation etabliert, mit deren Hilfe sie Diskurse besetzen will, Gruppen abwerten will, Feindbilder etablieren will, Gewalt schüren will und Ängste wie dumpfe Ressentiments ausnutzen will. Und ich füge im Sinne kritischer Wissenschaft hinzu, tun wir etwas dagegen, jede und jeder da, wo man kann. Vielen Dank.
Ja, lieber Herr Busch, vielen Dank für den sehr differenzierten Vortrag und vor allem auch Dank für den Schluss mit dem Humor. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass es quasi schwierig ist, an Lösungen zu arbeiten, aber Sie haben am Schluss mit dem Top Ten ja nochmal sehr deutlich dargelegt, dass wir benennen können, welche Strategien, welche Gegenstrategien wir ergreifen können. Ich würde jetzt gern, bevor wir dann wirklich in die Diskussion und Fragerunde einsteigen, alle Teilnehmenden informieren, dass Sie, wenn Sie jetzt in Zoom wechseln, der Zugang ist jetzt offen, auch dort die Möglichkeit haben, über den F&A-Button unten auf der Seite Fragen an Herrn Busch und zum Vortrag einzugeben, die wir dann gerne diskutieren. Ich würde einfach mal mit einer Frage starten. Ich fand Ihr Beispiel aus dem rechtlichen Kontext spannend und da habe mich gefragt, ob die Forschung, die es aus dem linguistischen Bereich gibt, wirklich auch schon in Rechtsprechung breiter eingedrungen ist oder es dort immer noch eher schwierig ist, quasi sowas aufzunehmen. Können Sie dazu was sagen?
Soweit ich das einschätzen kann, gibt es hierzu keine breiten Untersuchungen, die etwa repräsentativ alle Urteile und alle Rechtskommunikationen umfassen würden. Die Rechtslinguistik, das ist auch ein Teilgebiet der Linguistik, kümmert sich um Fragen, wie Sprache und Recht zusammenwirken. Aber hier muss man doch sagen, dass die Juristen aufgeklärte Zeitgenossen sind, die solche Kontexte kennen, einbeziehen, aber nicht mit Bezug auf die Studie X oder Y aus der Linguistik.
Ich gucke mal, ob schon die ersten Fragen eingetrudelt sind. Wir haben einen Zuschauer, der auf einen Film verweist, einen südkoreanischen Film von 2020, der 4 Oscars erhalten hat und den Titel Parasit trägt. Kennen Sie, Herr Busch, diesen Film und können Sie den Brückenschlag zu Ihrem Beispiel herstellen?
Ich kenne den Film leider nicht, aber er steht, Parasite steht seit langem auf meiner Liste der Filme, die ich unbedingt gucken will, wenn ich Zeit habe. Den Brückenschlag kann ich über die Kontexte machen. Was den Film betrifft, weiß ich nicht, ob das hier ironisiert oder nicht ironisiert gemeint ist. Das weiß ich nicht. Der Brückenschlag funktioniert, wie auch im Vortrag letzte Woche schon gesagt worden ist, durch Anknüpfungspunkte in bestimmten Kontexten. Wenn in diskriminierenden Kontexten von Parasiten gesprochen wird und dieses auf Menschengruppen bezogen wird oder wie es hier zu sein scheint bei der Filmhandlung um eine bestimmte Person, dann ist das natürlich in jedem Fall diskriminierend, also in jedem Fall die Nutzung einer diskriminierenden Metapher. Ob das hier als Titel für den Film ironisierend gemeint ist, kann ich nicht einschätzen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe.
Sie haben am Schluss ja sozusagen auch die Arbeit aus der Lehre dargestellt mit den Studierenden und fand ich nochmal ganz gut, so wirklich sehr konzentriert über Regeln, Top Tens, quasi die Go's und die No-Go's. Ist die Lehre auch ein Ort, sowas zu trainieren oder ist die Lehre eher ein Ort, sowas zu analysieren und mit den Regeln dann quasi nach draußen zu gehen und zu gucken, ob sie anwendbar sind? Oder gab es da auch Spielräume, das wirklich auszuprobieren und in Lehrveranstaltungen zu reflektieren mit den anderen?
Reflektieren, ja. Ausprobieren vielleicht, wie man am umgedrehten Populisten Machiavelli sieht, auch. Aber das Ziel von Lehrveranstaltungen zur Linguistik ist natürlich die Analyse von Sprache und Sprachgebrauch, die Untersuchung, nicht das Eintrainieren bestimmter sprachlicher Muster oder auch das Eintrainieren von Counterspeech. Das ist nicht Gegenstand der Lehre. Es sei denn, wir untersuchten, welche Mechanismen da besonders erfolgreich oder weniger erfolgreich sind. Aber in meiner Lehre jedenfalls geht es im Wesentlichen dabei um die Analyse. Das hat natürlich auch zur Folge, dass man sich, wenn man so etwas mal untersucht hat, die Dinge stärker durchschaut, schneller durchschaut, klarer durchschaut. Und auf dieser Grundlage dann natürlich auch, wenn man so will, etwas trainierter wäre im Umgang, wenn man damit konfrontiert wird mit solchen Äußerungen. Aber wir haben hier keine Trainingslager, sondern eher Analyselager.
Sicher. Wir haben eine ganz spannende Frage reingekriegt, die jetzt nochmal eine Brücke schlägt und danach fragt, ob die geschilderten Strategien quasi nur im Bereich der Rechtsextremen genutzt werden oder ob sie einfach insgesamt sprachliche Strategien sind, die auch in anderen Kontexten und vor allem auch bei anderen extremistischen Strömungen aufgegriffen werden.
Ja, die Frage stellt sich immer, ist das hier spezifisch für eine bestimmte Gruppe? Die Häufung ist spezifisch. Die Häufung, dass solche Muster genutzt werden, Abwertungsmetaphoriken, abwertende Schlagwörter und so weiter, um Gruppen zu stigmatisieren, die ich genannt habe, und um es politisch zu instrumentalisieren in eine bestimmte Richtung, um mit Doppelbödigkeiten zu arbeiten, mit historischen Verweisen zum Beispiel auf den Nationalsozialismus, dessen Relativierung, all das ist das, was als Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zusammengehört mit weiteren politischen Strategien. Die kommen im Moment, und das haben wir untersucht, von rechts. Was aus anderen extremistischen Richtungen kommt, können natürlich das eine oder das andere Element abwertender Sprache auch verwenden. Das ist nicht exklusiv für eine politische Richtung. Aber gerade dieses Syndrom, das ich zu beschreiben versucht habe, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegen ganz bestimmte Gruppen, in der Verbindung mit einer politischen Ausrichtung, mit einer völkischen Ausrichtung, dieses wiederum wäre spezifisch rechts in der Verwendung. also in der Verwendung von Mustern, die aber natürlich nicht für eine Richtung politisch exklusivierbar sind.
Wir haben eine Frage dazu, inwieweit diese Sprachfragen auch im Zusammenhang mit Medien geregelt oder reglementiert werden. Also wirken quasi die linguistischen Erkenntnisse in die Medien? Entsteht eine neue Sensibilität? Beziehungsweise gibt es umgekehrte Prozesse, dass bestimmte Sprache in den Medien auch so hier die Frage reglementiert werden könnte?
Ja, ich habe den Eindruck, das ist ein Anliegen, das viele Menschen haben, diesen Dreck rauszuhalten. Das ist aber nicht möglich. Wir haben keine Reglementierung, weil wir eine freie Presse haben. Es gibt Spielräume, bis zu denen man sich sprachlich bewegen kann, ohne gerügt zu werden. Der jeweils anderen politischen Seite missfällt das, der politischen Mitte teilweise missfällt es oder wie wir vielleicht im Vortrag haben wahrnehmen können, gefällt es auch. Aber eine Reglementierung, sodass man sagt, bestimmte Dinge darf man nicht, die sind einerseits durch den Pressekodex begrenzt, aber wir haben nicht so eine Art Reglementierung, dass man immer ein Beep hört, wenn jemand ein bestimmtes Wort nennt. Also eine gewisse automatisierte Reglementierung haben wir nicht. In sozialen Medien sind heute Dinge möglich, die ich nicht für möglich gehalten habe, ungestraft. Wir wissen ja auch, dass mithilfe dieser Sprache einzelne Personen, die sich für Demokratie und Diversität innerhalb dieser Gesellschaft einsetzen, ganz konkret mithilfe solcher Sprache verfolgt werden, bedroht werden. Und ich kenne nicht das gesamte Feld. Das, was ich dazu in den Medien aber sehe, lässt den Eindruck aufkommen, dass hier von Seiten der zuständigen Behörden nicht immer adäquat reagiert wird. Und wir werden ja später noch vom NSU-Prozess hören. Wenn man sich diese Elemente anschaut, dann kann man natürlich sehen, dass eine Art Selbstregulation hier leider nicht funktioniert. Zurück zu den Medien. Hier braucht es kluge Köpfe in den Medien, die im Gespräch sofort die Sprecher konfrontieren. Und insbesondere, wenn man Vertreter einer bestimmten Partei in den Medien hört, dann habe ich manchmal den Eindruck, die Interviewpartner, die die Sender vertreten, die die Öffentlichkeit vertreten, könnten hier sehr viel früher und sehr viel aktiver eingreifen in einen bestimmten Sprachgebrauch.
Ich würde jetzt mal von meiner Seite daran anknüpfen, sagen, glauben Sie, dass in der Politik sich was geändert hat am Sprachgebrauch, dadurch, dass es ein größeres Bewusstsein gab, dass Metaphern sozusagen auch Parteien, die sich explizit abgrenzen wollen, eher verschwunden sind oder eben nicht wiederholt worden sind? Oder gibt es da noch kein breites Bewusstsein?
Es gibt ein breites Bewusstsein und es gibt eine breite Verrohung. Wenn das, was insbesondere von Vertretern der AfD in den letzten Jahren im Deutschen Bundestag, hier ist es nicht pathetisch zu sagen, im Herz der Demokratie geäußert wird, war vorher undenkbar. Die Grenzen des Sagbaren, gerade an diesem so symbolträchtigen Ort, sind in einer Weise verschoben worden, wie ich sie nicht für möglich gehalten habe, mit den benannten Zielen. Ich habe eben nur das eine Zitat von den Messermännern gebracht. Es gibt viele, viele andere Zitate. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ist da etwas dröge und soll so etwas verbinden. Aber wenn es Menschen gibt, die diese Mentalität vertreten, und die von großen Teilen der Bevölkerung, manche sagen zu großen Teilen der Bevölkerung, gewählt werden, dann bringen die natürlich ihren Sprachgebrauch mit in die Herzkammer der Demokratie, so undemokratisch und herzlos er auch sein mag.
Und wie reagieren die anderen Parteien sprachlich, wenn Sie dazu was sagen? Wird die Sprache auf der anderen Seite besser, sozusagen auch wieder als Gegenstrategie oder?
Also in der direkten Konfrontation sind die jeweils anderen Seiten, wenn ich ans parlamentarische Geschehen denke, eher hilflos und beziehen sich dann auf Geschäftsordnung oder über Zwischenrufe, die aber in der Regel das genannte Konzept dann vielleicht noch etwas abschwächen können, aber ungeschehen machen kann man es nicht. Es gibt natürlich Versuche, Sprache zu sensibilisieren in anderen Bereichen. Das gibt es, aber ich würde das nicht in die direkte Konfrontation setzen, sodass das eine Reaktion auf das andere ist. Gegen unmenschlichen Sprachgebrauch muss man sich unmittelbar und direkt wehren. Und das ist dann buchstäblich Aufgabe jedes Sprechers, jeder Sprecherin, jedes Menschen, der so etwas liest und auch in den sozialen Medien, das, dem muss einfach sofort widersprochen werden, wenn man sowas wahrnimmt.
Wir haben hier noch eine Frage, die darauf fokussiert, was Sie denn sagen würden, wie man sich am besten verhält, wenn man von einem rechten Shitstorm online betroffen ist.
Ja, gute Frage. Ich nenne jetzt die Regel, die für alle gilt. Nein, die ist mir gerade entfallen. Das ist sehr kompliziert. Das hängt auch mit der psychologischen Verarbeitungskapazität der einen Person, die da gemeint ist, zusammen. Mein persönlicher Eindruck ist, ich kenne jetzt so keine Forschung, dass es mitunter gut ist, sich dann vielleicht für eine Weile aus diesem Shitstorm auszuklinken. Denn hier wird ja, Stichwort Shitstorm, nicht argumentiert. Nur in einem Argumentationsfeld, in einem rationalen Diskurs kann man mit Argumenten so etwas begegnen. Das, was ich über Shitstorms weiß, und das ist leider relativ viel, da geht es immer um Bedrohungen, da geht es immer um Herabsetzungen und da geht es immer um die Emotionalität der Sender. Und wenn man davon betroffen ist, ist es eine gute Frage, will man sich das antun? Denn ändern kann man daran nichts. Diejenigen, die nicht argumentieren wollen, die nur ihren Druck in irgendeiner Weise loswerden wollen, am Niederrhein gibt es hierfür noch andere Vokabeln, die lassen sich mit Argumenten in der Situation jedenfalls nicht überzeugen.
Damit haben Sie letztlich auch schon die Frage beantwortet, ob es sozusagen eine Möglichkeit gibt, mit rationalen Argumenten zu überzeugen, beziehungsweise Personen überhaupt zu erreichen. Wenn man das nochmal auf verschiedene Kontexte bezieht, würden Sie sagen, es gibt quasi so Grenzfelder, wo die Strategien besser funktionieren? Nehmen wir einfach die Universität, wenn da sozusagen Begriffe fallen, sind die Möglichkeiten da noch größer, als wenn es jetzt wirklich um einen Shitstorm geht, wie Sie es eben beschrieben haben?
Ja, in jedem Fall, weil die Trennlinie die der Rationalität ist. Die Universität ist der Ort des Arguments, des Wissens und der Rationalität. Wer hier aus welcher Richtung auch immer sachlich argumentiert und sinnvolle Argumente hat, der wird immer auch auf eine sachliche, sinnvolle und rationale Auseinandersetzung stoßen. Das ist ein großer Vorteil, den wir haben, solange wir uns in der Universität bewegen, weil wir diesen Konsens des rationalen Arguments innerhalb der universitären Kommunikation ja in der Regel nicht verlassen. Wer sich im Sinne eines Shitstorms oder unsachlich äußert, sagen wir innerhalb einer Lehrveranstaltung, der wird schon von den Kommilitoninnen und Kommilitonen entsprechend argumentativ eingebunden und dann hat man plötzlich vielleicht doch, trotz eines vielleicht emotionalen, unsachlichen Impulses aus einer bestimmten Richtung vielleicht, hat man dann im Seminar durchaus schnell auch eine Diskussion. Aber das ist der Schonraum der Universität. Ich hätte fast gesagt, im außeruniversitären richtigen Leben ist es ja gerade dieser Tabubruch bestimmter Gruppen in den letzten Jahren, das Aufkündigen von Wahrheit und Orientierung an Wahrheit, das Aufkündigen von Rationalität bis hin zu einem gewissen amerikanischen Politiker, der es dazu wirklich ja Meisterschaft gebracht hat, dass so etwas wie Lüge, das immer schon ein normales Sprachverhalten war, aber dass diese Lüge inzwischen das Argument auf höchster politischer Ebene ersetzen kann. Auch das ist neu und es zeigt, innerhalb der Universität sind wir da in einem gewissen Schonraum, weil bei uns tatsächlich das Argument, das Wissen und die Rationalität zählt.
Wir haben jetzt hier eine ganz konkrete Frage. Sie haben gerade ein sehr positives Bild der Universität gezeigt. Wir haben gerade aber die Frage, wo sich Personen hinwenden können, denen diskriminierende Sprache in der Lehre oder auch in anderen universitären Kontexten begegnet. Ich kann von meiner Seite aus sagen, für die Studierenden steht die Antidiskriminierungsberatung da natürlich zur Verfügung. Es gibt noch andere Studierendenberatungen, die Ombudsstelle für Studierende. Aber vielleicht können Sie noch mal als Studiendekan sozusagen auch diese Perspektive, wenn jetzt in Lehrveranstaltungen Dinge auftreten, wo können sich Studierende oder auch Beschäftigte andere der Universität hinwenden?
Ja, neben den Instanzen, die Sie genannt haben, die dafür ja eigentlich geschaffen worden sind. Daneben kann man sich, wenn es um die Lehre geht, immer auch an die Dozierenden wenden, wenn also die Lehrenden nicht die Personen sind, die sich so geäußert haben, was in der Regel ja nicht vorkommt, dann ist das die erste Ansprechpartnerin. Wenn Sie da Zweifel hätten und betroffen wären in einem solchen Fall, dann natürlich die Studiendekanin und der Studiendekan.
Wir haben noch eine Frage, die ein Stück an den Anfang Ihres Vortrags geht, wo Sie den Satz gesagt haben, Sprache ist Gewalt, Sprache erzeugt Gewalt. Hier die Frage, ob diese Art von Sprache so gefährlich ist, dass sie auch Terrorismus befördern kann. Gibt es dazu Erkenntnisse?
Wir werden dazu sehr viel erfahren, wenn wir etwas über den NSU-Prozess, über die NSU-Prozesse hören. Und man muss nicht weit wegschauen, Walter Lübcke, Nordhessen, das ist um die Ecke. Und wir haben ja auch Aufforderungen, ganz konkrete Aufforderungen zur Gewalt. War es nicht eine Politikerin, eine EU-Politikerin, die gesagt hat, wir müssen die Außengrenzen schützen, indem wir auf Flüchtlinge schießen? All das zeigt, man muss hier mit einem klaren Ja antworten.
Gut, die Fragen werden jetzt auch weniger nochmal. Nochmal anknüpfend an Ihre Ausführungen vorhin zum Shitstorm und vielleicht auch diese wunderbare letzte Übersicht mit den Top Ten. Quasi, welche Empfehlungen gibt es oder welches Wissen gibt es darüber, wie man quasi mit Dritten umgeht oder wie Dritte sich auch in Debatten einmischen sollten. Also hier geht es um die, die mitlesen, aber ich sag mal, wenn es jetzt einzelne Situationen gibt, zwei in einem Gespräch sind, gibt es dazu Aussagen, also wie sich sozusagen das Publikum verhält oder was da eigentlich auch gute Strategien wären?
Ich kenne keine Studie, die das in der Weise untersucht hätte. Wäre wahrscheinlich auch sehr schwer, es könnte ja nur experimentell sein und dann hätten wir die Verzerrungsfaktoren, die dazugehören. Meine Erfahrung ist die, einfach einmischen. Wenn gegen demokratischen Konsens verstoßen wird und man nimmt es wahr, muss man sich einmischen, wenn man das nicht will. Ich habe den Eindruck, dass wir in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft eine gewisse Entspanntheit haben, die vielleicht bis heute noch glaubt, diese Dinge betreffen immer nur die anderen. Das geht immer nur so weit, bis man selbst betroffen ist. Und hier glaube ich wirklich, das einzige Rezept, das hilft, ist sich einmischen. Und wenn die eine Position in Social Media vertreten wird und man ist nicht dieser Meinung, man hält es vielleicht für antidemokratisch oder für was auch immer, wenn man nicht einverstanden ist, man muss sich dann melden. Man muss damit auch sichtbar machen. Es gibt andere Meinungen. Denn das scheint mir etwas zu sein. Auch das hat unser Bundespräsident seinerzeit ja gesagt. Wir müssen wieder lernen, ohne Schaum vor dem Mund zu reden. Das ist etwas, dass vielen Menschen abhanden gekommen ist, die glauben, dass sie die Ernsthaftigkeit ihrer Argumente, und die ist ja oft gegeben, dass diese Ernsthaftigkeit nur dann rüberkommt, wenn sie buchstäblich mit Schaum vor dem Mund vertreten wird. Wir haben also an solchen Stellen, auch in politischen Diskursen, neben dem üblichen Propagandageschwätz einfach das Vertrauen in das Argument verloren, und viele Menschen lernen ja auch über mediale Formate, dass es wichtig ist, Meinungen zu vertreten und nicht Wissen, dass es wichtig ist, Meinungen darzustellen und nicht Wissen, dass es wichtig ist, Emotionen darzustellen und nicht Wissen und nicht Argumente. Und ich glaube, das ist etwas, das kriegt man nur auf dem Weg hin, wo immer es geht, rational, unemotional und sachlich, argumentativ in solche Dinge reinzugehen und vielleicht auch Dingen eine Stimme geben, die sich hinter Emotionen verbergen.
Das ist jetzt schon quasi fast ein gutes Schlusswort. Ich würde noch mal eine Frage aufgreifen, die noch mal so den Gesamtblick auf die breite Bevölkerung. Gibt es Ideen, wie wir das, was Sie gerade gesagt haben, Vertrauen in die Argumente, anderes Sprechen im Grunde auch, wie wir das in eine breite Bevölkerung im Sinne von Hilfestellung reinbringen könnten? Auch was bräuchten wir an der Uni oder was bräuchten wir an der Schule, um im Sprechen wieder uns woanders hinzuentwickeln?
Ja, ich glaube, wir brauchen das in der Schule unbedingt. Und dazu unterrichten wir entsprechend unsere Lehrer und Studenten. Vielleicht muss man den Bereich an der Stelle vertiefen. Wir sind eine sehr große, also eine Universität, die sehr stark in der Lehrerbildung verankert ist. Vielleicht muss man hier stärker hineingehen. Wir haben das YLab, das direkt mit Schulen zusammenarbeitet. Auch hier könnte man solche Dinge möglicherweise verstärken. Und darüber hinaus, glaube ich, überall in der Gesellschaft muss man wieder zurückkommen. Und die Medien spielen ja eine extrem wichtige Rolle. Man muss dahin zurückkommen, dem Argument zu vertrauen. Und das mag für manche Medienschaffenden auch dann notwendig sein, auf den einen oder anderen vollmundigen Satz mal zu verzichten. Und wir sehen das ja auch an Einschaltquoten. Die Krawallshows, so nenne ich sie manchmal für mich, haben einfach mehr Zulauf als die, wo es sehr sachlich und vielleicht auch etwas dröge zugeht. Nur beides hat seine Berechtigung und beides kann man mit Vergnügen wahrnehmen. Nur wir müssen versuchen zu lernen und zumindest unseren Studierenden mitzugeben, man muss wissen, bin ich jetzt im Unterhaltungsbereich und genieße ich eine Auseinandersetzung und finde das vielleicht lustig, wie sich da politisch Interessierte schlagen oder nicht schlagen, also mit Worten, oder bin ich nicht mehr im Unterhaltungsbereich, sondern es ist eine Sendung, in der es ganz klar um Argumente geht, denn ich fürchte, genau diese Differenzierung geht auch in den Medien stark verloren.
Ja, vielen Dank, Herr Busch. Ich glaube, wir waren heute auch schon stark in den Fragen der Gegenstrategien, was ja auch Thema der Ringvorlesung ist. Und Sie haben selber schon angesprochen, dass wir das Thema Sprache auch nochmal aufgreifen. Ihnen aber an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank in die Einblicke und auch die vielen Punkte, die, glaube ich, von uns, von mir, von allen, die heute dabei waren, auch mitgenommen werden können, sei es die Analyse im eigenen Alltag, Sprache zu beobachten, sei es sozusagen uns selbst auch nochmal in Bezug auf Gegenstrategien und unser sprachliches Verhalten in verschiedenen Kontexten im Blick zu haben. Herzlichen Dank und zum Schluss möchte ich nochmal auf den nächsten Vortrag hinweisen. Am 27., also genau heute in einer Woche, ist zu Gast Professor Dirk Schumann, auch von der Universität Göttingen, zum Thema Milieu und Protest, Rechtsnationalismus und Nationalsozialismus im heutigen Niedersachsen während den 1920er und 30er Jahren. Ihnen allen, die Sie heute dabei waren, herzlichen Dank auch für Ihre Fragen und wir begrüßen Sie dann wieder nächste Woche zur gleichen Zeit und gefühlt auch gewissermaßen am gleichen Ort, auch wenn wir örtlich ja im Digitalen sind. Damit verabschiede ich Sie und wir sehen uns hoffentlich dann am 27. April. Bis dahin.